Gemeinde- und Regionalentwicklung, nachhaltige Zukunftsvisionen.
Klingt trocken, theoretisch?
Nicht beim Podcast Zukunft hören.
Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
Mit und von Agenda Zukunft,
der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
Zukunft hören.
Wie können ganz normale BürgerInnen in Zukunft die Energieerzeugung mitgestalten? Und wie kann eine gemeinschaftliche Energiewende aussehen? Darum geht's heute bei Zukunft hören. Herzlich willkommen. Wie wichtig es ist, dass erneuerbare Energieträger ausgebaut werden müssen, das zeigen der Klimawandel und die Energiekrise sehr deutlich. Seit 2021 gibt es die Möglichkeit, Energiegemeinschaften zu gründen und die sind seither ein wesentliches Element zur erfolgreichen Gestaltung der Energiewende. Private Haushalte, Gemeinden und Unternehmen können so über Grundstücksgrenzen hinweg gemeinsam Energie produzieren, speichern und verbrauchen. Wie können Menschen wie du und ich also die Zukunft der Energieerzeugung mitgestalten? Sind Energiegemeinschaften wirklich ein Instrument zur demokratischen Teilhabe an der Energiewende? Und kann man damit tatsächlich Energie in der Region halten und so auch die regionale Wertschöpfung fördern? Das Team von Zukunft hören hat Menschen getroffen, die bereits Antworten auf diese Fragen gefunden haben. Sie haben Energiegemeinschaften gegründet, entwickeln innovative Tools zur Energiespeicherung und bringen Gemeinden auf den Weg in Richtung Klimaneutralität. Eine dieser Personen ist Christian Hummelbrunner. Er leitet nicht nur die Klima- und Energiemodellregion, die KEM Traunstein, sondern hat auch schon zahlreiche Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz initiiert. Für sein Engagement wurde er 2023 zum österreichischen KEM Manager des Jahres gewählt. Er erklärt, was eine Energiegemeinschaft überhaupt eigentlich ist und worin er den Mehrwert dabei sieht.
Ja, bei den Energiegemeinschaften würde ich sagen, gibt es sogar eigentlich vier, wobei zwei davon so ein bisschen zusammenkehren. Das erste und eigentlich so ziemlich die einfachste und vielleicht auch eine der besseren Möglichkeiten sind sogenannte gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen. Das kann man sich leicht vorstellen. Das ist immer das, wenn die Energiegemeinschaft innerhalb von einem Gebäude sich findet. Also der Strom vom Dach. Denkt zum Beispiel an ein Mehrparteienhaus oder an ein Ärztezentrum oder ein Bürozentrum. Und der Strom vom Dach kommt allen Mietern in dem Gebäude zugute. Auch wenn die eine eigene elektrische Anlage mit einem eigenen Zähler haben. Das zweite sind dann diese sogenannten erneuerbaren Energiegemeinschaften. Und da gibt es zwei. Da gibt es die lokalen erneuerbaren Energiegemeinschaften. Bildet sich immer dann, wenn alle Teilnehmer dieser Energiegemeinschaft vom selben Ortsnetz drauf versorgt werden. Und die regionalen erneuerbaren Energiegemeinschaften bilden sich ums gleiche Umspannwerk. Also alle Teilnehmer am gleichen Umspannwerk können in dieser regionalen erneuerbaren Energiegemeinschaft mitmachen. Und die dritte Ebene, also eigentlich die vierte, sind dann diese sogenannten Bürgerenergiegemeinschaften und die gehen österreichweit, auch über die Grenzen unterschiedlicher Netzbetreiber hinweg. Oder wie das in Veranstaltungen immer gern sagt, wir drei, so wie wir da herinnen jetzt im Studio sind, kaufen uns miteinander ein Windradl im Burgenland und versorgen uns damit in Oberösterreich.
Was wir auf jeden Fall merken in unseren Agenda-Prozessen in Oberösterreich, dass sich hunderte Menschen mit diesem Thema beschäftigen. Es schlägt fast in jeder Gemeinde auf. Ganz naiv gefragt, ich könnte ja ganz einfach Ökostrom bei einem x-beliebigen Anbieter beziehen. Was ist also der Mehrwert? Was sind die Motive, Strom aus einer Energiegemeinschaft zu beziehen? Das ist ja ein komplexes Thema, mit dem ich mich da freiwillig beschäftigen muss. Warum es sich schwer machen, wenn es einfach auch geht?
Ja, wenn du den Ökostrom von einem typischen Anbieter beziehst, dann bist du trotzdem in der Anonymität drinnen. Wenn ich heute Energiegemeinschaft mache, dann ist das ja die Gemeinschaft. Das heißt, ich bin in dieser Gemeinschaft drinnen, wo halt der Strom erzeugt wird und auch verbraucht wird. Das heißt, ich kenne die Leute, von denen ich den Strom beziehe. Das ist einmal eine ganz andere Ebene. Wenn ich mich in der Energiegemeinschaft damit beschäftige, oder ich werde mich damit beschäftigen, auch zu welchem Zeitpunkt der Strom entsteht. Wenn ich halt Photovoltaik habe, das ist eine ganz klare Geschichte. Dann habe ich tagsüber die Erzeugung, in der Nacht nicht. Ich habe eine ganz andere Motivation, dass ich meinen Stromverbrauch nach der Erzeugung ausrichte. Also ich weiß, wann der Strom entsteht. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, in der Nacht nicht. Also werde ich mich vielleicht, wenn ich die Energiegemeinschaft optimiere, mich danach richten, den Strom tagsüber zu verbrauchen, vorsorglich dann, wenn die Sonne scheint. Das optimiert die Energiegemeinschaft, tut auch letztendlich der Netzstabilität gut, ist eine Beschäftigung mit dem Thema Energie, erneuerbare Energie, und das und genau das ist der Schritt in Richtung Demokratisierung einer Energiewende. Ich muss mich damit beschäftigen. Die Energiegemeinschaften helfen mit. Das ist einmal ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, warum man es machen sollte. Ich habe den Effekt, alleine von der Definition her, lokale erneuerbare Energiegemeinschaften rund um ein Trafo, regionale erneuerbare Energiegemeinschaften rund ums Umspannwerk. Ich bleibe in der Region. Das heißt, ich tue was für die Region, ich habe den Strom aus der Region und nicht von irgendwoher. Also in Zeiten, wo es geopolitisch ein Wahnsinn ist wie momentan und wir uns überlegen, wo kriegen wir die Energie eigentlich her, ist doch gescheit, wenn ich irgendwo in der Nähe bleibe. Und alleine diese Beschäftigung mit dem Thema und alleine dieser lokale oder regionale Effekt ist unheimlich gut für die Energiewende. Zum momentanen Zeitpunkt kommt ein zweiter auch noch dazu. Bei den derzeitigen Stromtarife fürs Einspeisen und für den Bezug aus dem Netz ist die Energiegemeinschaft de facto überlegen. Die Energiegemeinschaft zahlt mehr, als jetzt die Einspeistarife sind, und verlangt weniger, als jetzt die Kosten sind bei den entsprechenden Stromversorgern. Das mit der Gemeinschaft. Also der Punkt ist ja ganz einfach gesagt, das Erneuerbaren-Ausbaugesetz hat einen Paragraphen drin, das ist glaube ich der Paragraph 79. Da steht, ich bin mir da aber nicht ganz sicher, aber da steht drinnen, dass die Energiegemeinschaft nicht vorwiegend auf Gewinn ausgerichtet sein darf, sondern der wirtschaftliche, ökologische, soziale Vorteil bei den Teilnehmerinnen der Energiegemeinschaft liegt. Und das ist im Grunde genommen genau das, wo man denkt, das soll es ja auch sein. Also wir haben derzeit einen wirtschaftlichen Vorteil, aber diejenigen Mitmenschen, denen es nur ums Geld geht und die nur den wirtschaftlichen Vorteil sehen, die sind da eh nicht richtig gut aufgekommen in die Energiegemeinschaften, sondern es sollen diejenigen dazugehen, wo man die auch sagen, ich tat gern was tun, was gescheit ist, was uns als Gesellschaft insgesamt weiterbringt und wo ich halt einfach einen Vorteil für alle Beteiligten damit erreiche. Wenn ich dann on top nur einen kleinen wirtschaftlichen Vorteil habe, dann ist er nicht unbedingt schlecht. Nur die Hauptmotivation darf eine andere sein.
Wer ist jetzt typischerweise der Träger von einer Energiegemeinschaft, von einem Verein, von einer Genossenschaft, wie sie immer strukturiert ist? Mhm. Sind es eher private oder ist das für Unternehmen bzw. auch für Gemeinden ein spannendes Modell? Wie kann eine Gemeinde zum Beispiel von einer Energiegemeinschaft profitieren?
Also wer Träger ist oder wer, sagen wir vielmehr, wer Initiator ist, das ist ganz unterschiedlich. Also das waren in der Anfangsphase die typischen, die tat's gern wissen, wie es geht, Leute. Die kennt man eh so, die in dem Bereich aktiv sind. Es ist relativ schnell so gewesen, dass das Interesse von Gemeinden geweckt worden ist. Das ist aber auch ganz leicht erklärt, warum das so ist. Viele Gemeinden sind recht innovativ dabei, wenn es darum geht, erneuerbare Energie auszubauen. Oder sagen wir Photovoltaik, weil recht viele andere Möglichkeiten haben die Gemeinden dann eh nicht. Und dann wirst du halt feststellen, du hast ein großes Dach, sagen wir mal die Sporthalle oder der Turnsaal von der Schule. Und du hast halt Anlagen, die viel Strom verbrauchen, die irgendwo im Wald stehen, wo du nicht einmal die Möglichkeit hast, was zu tun. Zum Beispiel Brunnenanlagen, die auch viel Strom brauchen. So. Und jetzt stellt sich die Frage, wie bringe ich den Strom vom Dach von der Schule zu meiner Brunnenanlage, die kilometerweit weg ist? Naja, da gibt es jetzt eben seit dem erneuerbaren Ausbaugesetz ganz genau die Antwort. Das sind Energiegemeinschaften. Und wenn ich mir halt denke, ich habe in so einer Gemeinde, je nach Größe, sagen wir mal, zwischen 30 und vielleicht 250 Zählpunkte, dann habe ich dort doch einige Stellen, wo ich die PV-Anlage bauen kann und einige Stellen, wo ich den Strom brauchen kann. Und das über die Energiegemeinschaften zusammengeführt, ist eigentlich eine perfekte Lösung.
Was sind denn wesentliche Erfolgsfaktoren, wenn ich eine Energiegemeinschaft gründen will? Was braucht es denn aus deiner Sicht für ein gutes Gelingen?
Ein paar sehr motivierte Menschen, die sagen, ich mache das jetzt, ganz einfach. Das ist in Zeiten wie diesen eh schon schwierig, dass man welche findet. Man kann natürlich die Energiegemeinschaft auch von Dienstleistern sie umsetzen lassen. Da gibt es in der Zwischenzeit eine ganze Menge. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also die Dienstleister, die jetzt vielleicht die Sendung hören, mögen es mir verzeihen. Ich halte nicht allzu viel davon, wenn man sich einen Dienstleister ins Boot holt für die Umsetzung. Ich halte es für viel gescheiter, wenn ich in der Region, in der Gemeinde selbst Menschen finde, die an dem Thema dranbleiben und die das umsetzen, weil nur so ist eine Bürgerenergiewende und nur so ist eine Demokratisierung der Energiewende, wenn ich versuche, möglichst viel von den Teilnehmern mitzunehmen dabei.
Möglichst viele Menschen mitnehmen bei der Energiewende. Davon kann auch Thomas Hochleitner erzählen. Er ist Gründer und Obmann der ersten lokalen Energiegemeinschaft in Oberösterreich. In Haunolding, einer kleinen Ortschaft in der Gemeinde Gampern, wird nicht nur Strom nachbarschaftlich geteilt, sondern auch schon an innovativen Speicherlösungen für die Zukunft gearbeitet. Johannes Meinhardt vom Regionalmanagement Oberösterreich hat mit Thomas Hochleitner über die EEG Haunolding gesprochen.
Thomas, du bist Gründer und ein Obmann der Energiegemeinschaft in Haunolding. Das ist eine kleine Ortschaft in der Gemeinde Gampern mit, glaube ich, 100 Einwohnern ungefähr. Aber ihr seid Vorreiter darin, wie man Energie gemeinschaftlich produziert, teilt und mittlerweile auch speichert. Ihr habt bereits 2022 die Energiegemeinschaft gegründet. Was war die Initialzündung dafür und warum habt ihr das gemacht?
Wir wollten es einfach einmal ausprobieren. Ja, also damals ist das neue ELWOG rausgekommen, wo die Möglichkeit geschaffen wurde, dass man sich einmal unabhängig macht von Stromlieferanten, und dann haben wir gesagt, das probieren wir aus. War eine extrem spannende Zeit. Keiner gewusst, wie es gegangen ist. Wir haben ein bisschen gebraucht, aber sind seit März 2022, jetzt seit über 2 Jahren im Betrieb, und es läuft super.
Kannst du uns ein paar Eckdaten über die Energiegemeinschaft Haunolding erzählen?
Gerne, ja. Also wir bezeichnen uns als kleine, aber feine Energiegemeinschaft. Wir sind nur 2 Erzeuger, 2 PV-Anlagen, in Summe mit 35 kW Peak, und versorgen mit diesen 2 PV-Anlagen in Summe 8 Haushalte mit 11 Zählpunkten. 11 Zählpunkte deswegen, weil manches Haushalt hat 2 Stromzähler, zum Beispiel für Wärmepumpe oder für elektrische Warmwasserbereitung.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man in einem kleinen Dorf eine Energiegemeinschaft gründet? Wie geht man da vor? Freuen sich da alle, wenn man da einmal anklopft und sagt, wir gründen jetzt sowas, muss man Klinken putzen gehen?
Also der Riesenvorteil ist, man kommt einmal zu sehr viel Kaffee und Kuchen, weil man geht Klinken putzen. Ja, also wir sind, oder ich bin eigentlich von Haus zu Haus gegangen, habe einmal angeklopft, habe das Ganze vorgestellt. Damals hat ja keiner gewusst, was das ist, und habe gesagt, wir probieren es einfach aus. Es ist ein Experiment, das kann scheitern, es kann aber auch gut gehen. Und es waren eigentlich alle voll live dabei. Das ist das, was ich meine Mitglieder hoch anrechnen muss, weil ohne die würde das, was wir bis jetzt so an Innovationen gemacht haben, nicht schaffen, weil die stehen voll hinter der Energiegemeinschaft und sind auch extrem stolz drauf.
Was ändert sich denn im Konsumverhalten bzw. im Stromverbrauch, wenn man Mitglied in einer EEG ist, als Produzent, aber auch als Verbraucher?
Also als Verbraucher ist das ganz interessant zum Beobachten, weil ich habe sehr viele Pensionisten in meiner Energiegemeinschaft, da ist früher der Strom aus der Steckdose rausgekommen. Und jetzt matchen sie manche quasi, ich habe ein Ehepaar, wo quasi immer der Strom angedreht wird, wenn wer im Stiegenhaus gegangen ist und vergessen hat. Oder es wird geschaut, wann der Kuchen gebacken wird und solche Sachen. Wir haben da ein paar innovative Tools entwickelt, weil ich bin einmal gefragt worden, Thomas, woher weiß ich, wann der Strom aus der Energiegemeinschaft kommt, wenn ich einen Kuchen backen möchte? Ist meiner Meinung nach eine super Frage, die man so aktuell eigentlich nicht beantworten kann, außer man ist ein bisschen innovativ und macht sich aber Gedanken dazu.
Aber das heißt schon, dass eine Energiegemeinschaft einfach auch das Bewusstsein eigentlich auch für das Thema Energie generell irgendwie steigert, oder?
Das ist, also ich bezeichne es selber als dieser sozialgemeinschaftliche Effekt, ja. Es wird quasi die Mitglieder unheimlich bewusst, wann sie Strom verbrauchen. Und wir haben es jetzt zum Beispiel zusammengebracht, dass wir in der Nacht bei den Mitgliedern fast keinen Strom mehr brauchen, weil alle jetzt am Tag Wäsche waschen, Geschirrspüler einschalten, die Poolpumpen rennen am Tag und in der Nacht sind nur noch die Grundlasten. Ja. Und dieses sozialgemeinschaftliche Verhalten, ja, führt dazu, dass quasi alle meine Mitglieder natürlich die Stromkosten reduziert haben, weil die kriegen halt den Strom einfach dann aus der Energiegemeinschaft und sie machen dafür aber Werbung. Ja, also sie erzählen das weiter, was wir leben, weil sie einfach so dahinter stehen. Und das finde ich, das ist die Möglichkeit, wie man eigentlich so Energiewende schaffen kann, indem man einfach drüber redet, was man macht.
Wo siehst du konkret jetzt die Vorteile zum Beispiel für einen Produzenten bzw. für einen Verbraucher in einer Energiegemeinschaft? Kann man das auch beziffern? Schlagt sich das wirtschaftlich nieder?
Ja, also Produzenten waren lang schwierig wirtschaftlich darzustellen, weil wir halt so hohe Einspeisetarife gekriegt haben. Das hat sich jetzt radikal verändert. Wir verlangen relativ wenig in unserer Energiegemeinschaft. Wir sind bei ungefähr 7 Cent. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich mit 7 Cent irgendwann einmal Geld verdiene, wie in meiner Energiegemeinschaft, weil wir einfach diesen innovativen und sozialgemeinschaftlichen Charakter leben wollen. Bei den Einspeisetarife mit ein paar Cent ist jetzt natürlich für jeden Produzenten das finanziell interessant. Für die Verbraucher ist genau die andere Seite. Die Strompreise sind nur immer nicht zurückgegangen. Ja, auch wenn jetzt die Strompreisbremse schon langsam ausläuft, ja. Und im Wesentlichen trifft man sich bei einer Energiegemeinschaft irgendwo in der Mitte. Und das ist meiner Meinung nach eine Win-Win-Situation für beide.
Du hast schon das Thema Sozial und Innovation angesprochen. Was ich bei euch spannend finde, ihr seid jetzt keine EEG, die quasi nur als Stromverteiler funktioniert und fungiert, sondern ihr seid sehr kreativ und habt ja schon daneben jetzt sehr viele spannende Projekte und Initiativen und Ansätze jetzt da verwirklicht. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, was da jetzt in Hanoling nur so entstanden ist?
Also die Stromverteilen, das ist natürlich richtig bei den großen Energiegemeinschaften. Das ist ein Riesenaufwand. Bei unserer kleinen Energiegemeinschaft geht das relativ schnell. Wir haben das früher händisch gemacht, nachdem ich Lehrer bin und immer wieder auf der Suche bin nach Schülerprojekten, haben wir dann zum Beispiel einmal mit Schülern eine Abrechnungssoftware programmiert und bei uns dauert jetzt die Abrechnung, wir machen es halbjährlich, 15 Minuten, dann sind die Rechnungen erstellt und per E-Mail verschickt. Also das ist der einfachere Teil einer Energiegemeinschaft. Was spannender ist, das habe ich zuerst eh schon gesagt, ist quasi die Frage, wann ist ein Überschuss da? Wir haben bei uns umgesetzt, dass wir jeden Stromzähler live auslesen. Und damit kann ich quasi im 30-Sekunden-Takt alle meine Mitglieder die Information liefern über Handy-App, ob aktuell in der Energiegemeinschaft der Überschuss so ist oder Zwangsstrom da ist. Damit können natürlich jetzt die Mitglieder gezielt Geschirrspüler einschalten, Waschmaschinen einschalten und quasi, weil wir bei der Innovation sind, die Energiegemeinschaft betreibt jetzt schon seit einigen Monaten einen Batteriespeicher. Wenn ich natürlich viel Überschuss habe, so wie es jetzt ist im Sommer, sehr viel Strom, dann kann ich natürlich anfangen, eine Batterie laden am Tag. Und wenn ich dann auch weiß, was der Bedarf in der Nacht ist, kann ich diese Batterie auch bedarfsorientiert entladen. Und damit sind wir netzdienlich unterwegs. Ja? Und das sind diese Themen, die momentan extrem spannend sind, wo wir sehr viele Anfragen kriegen, weil gerade dieses Netzdienliche zum Netzentlasten ganz, ganz ein spannendes Thema ist. Und die letzte Innovation, an der wir gerade arbeiten, ist natürlich die große Frage, wenn es nicht mehr schön ist, sprich Winter und Übergangszeit, wie bringen wir den Strom vom Sommer in den Winter? Und da steht jetzt seit kurzem bei mir daheim in der Garage eine kleine Wasserstoffanlage, wo wir eben jetzt im Sommer mit dem Überschuss Wasserstoff produzieren wollen und dann im Winter wieder rückverstromen wollen. Also spannendes Thema, spannende Anlage, die wir natürlich auch gerne jederzeit herzeigen.
Das heißt, die Ergebnisse werden Sie dann im Winter zeigen?
Also wir hoffen es in der Übergangszeit, weil die Anlage eben aus Kostengründen relativ klar dimensioniert ist. Ja, aber wir haben ein Förderprojekt dafür jetzt endlich genehmigt gekriegt. Ja, also wir wollen damit auch an die Masse gehen. Geplant sind 3 Webinare, eins war schon. Und die nächsten 2, eins beschäftigt sich dann mit dem Batteriespeicher und das wird wahrscheinlich Ende 24 sein. Mit 25 werden wir dann unsere Erkenntnisse aus der Wasserstoffanlage vorstellen.
Wenn du jetzt zurückblickst auf mittlerweile 2 Jahre Erfahrungen im Betrieb einer EEG, was sind denn so die größten Herausforderungen aus deiner Sicht? Läuft das durchgehend harmonisch ab oder gibt es durchaus einfach mal Diskussionen über Themen?
Ich fahre ja relativ viel in Oberösterreich und auch in Salzburg um zu Vorträgen, ja, wo halt Leute einfach anfragen, ob ich unsere Erfahrung ein bisschen weitergeben kann. Es finden sich immer sehr viele Leute ein. Meistens sind es hauptsächlich Erzeuger. Die sind natürlich auf der Suche nach einem besseren Einspeisetarif. Nach so einem Vortrag sind immer alle hellauf begeistert, bis die Frage kommt, wer kann sich jetzt vorstellen, in einem Vorstand mitzuarbeiten und sich um Sachen zu kümmern. Das ist die erste Hürde. Also man braucht immer Kümmerer. Ja, die Energiegemeinschaft Handholding darf wahrscheinlich nicht so weit sein, wenn es nicht den einen oder anderen Kümmerer gibt. Es gibt ja, der kümmert sich halt um die finanziellen Themen mit dem Finanzamt. Ja. Ich kümmere mich halt um so technische Sachen. Also man braucht einen Kümmerer und zwar einen, der da mit Herz dabei ist. Und die nächste schwierige Hürde, die es zu meistern gibt, ist der Tarif. Ja. Mittlerweile haben sie jetzt die Tarife in der Energiegemeinschaft irgendwo so zwischen 10 und 15 Cent eingependelt, meistens mit 1, 2 Cent Aufschlag. Aber diese 2 Sachen sind die Herausforderung, Kümmerer und Tarif. Ich kann aber nur jeden einladen, sich das wirklich einmal anzusehen, auszuprobieren. Das ist so ein spannendes Thema, weil man ist dann auf einmal wirklich ein Teil der Energiewende. Und das ist meiner Meinung nach ein unheimlich schönes und gutes Gefühl.
Gemeinden und Städte spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Energiewende. Franz Karl Huber ist seit vielen Jahren Bürgermeister der Agenda-Gemeinde Wartberg an der Krems, die eine Vorreiterrolle in der Energiewende einnimmt. Warum? Franz Karl Huber beschäftigt sich bereits seit 40 Jahren intensiv mit dem Thema Energiewende und setzt sich in seiner Arbeit aktiv dafür ein, dass seine Gemeinde bis 2040 energieneutral wird. Ein wesentliches Instrument zur Umsetzung dieses Ziels sind dabei die PV-Anlagen auf den Dächern der Gemeinde sowie die im Februar gegründete Erneuerbare Energiegemeinschaft. Dass Wartberg auf einem vielversprechenden Weg ist, zeigen folgende Zahlen. Jährlich bleiben 3,5 bis 4 Millionen Euro an Wertschöpfung in der Region, gespeist aus grüner Energie. Cosima Oellinger vom Regionalmanagement Oberösterreich hat Franz Karl Huber zum Gespräch getroffen.
Also wir machen sehr viel im Bereich nachwachsende Energie und für mich war einfach ganz besonders ausschlaggebender Vortrag vor 40 Jahren von Professor Wohlmeier, Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Der hat uns dort schon die Strategie oder einen Plan vorgelegt, dass er gesagt hat, das Zeitalter der fossilen Energie geht zu Ende. Die Erdöltürme werden kleiner und die nachwachsende Energie kommt. Und das hat sich bei mir so eingeprägt, dass man sagt, jawohl, was kann also eine Gemeinde wie Wartberg an der Krems machen, damit man die Energieneutralität erreicht, damit man die Klimaziele erreicht, die sich Oberösterreich gesetzt hat, die sich Europa gesetzt hat. Und hier sind schon immer viele Maßnahmen gemacht worden. Das hat begonnen mit Bewusstseinsbildung der Bevölkerung, Klimastammtische, Aufklärungsarbeit zu machen, was kann jeder Bürger an sich beitragen. Und wir haben bei diesem ganzen Diskussionsprozess gezeigt, der Gemeinde muss vorbildmäßig vorangehen. Dadurch war, wie ich Bürgermeister geworden bin, 2009 ein wesentliches Ziel, dass wir sämtliche öffentlichen Gebäude umstellen, von Gas weg in Richtung Nahwärme, also werden alle mit Hackschlüsseln befeuert. Das ist ein wesentlicher Punkt. Somit haben wir mal alle öffentlichen Gebäude die hier mit Nahwärme versorgt werden. Somit sind wir dort bereits CO2-neutral. Und zugleich haben wir in den letzten Jahren natürlich stark auf Stromerzeugung gesetzt, auf PV, auf den Dächern. Sämtliche Gebäude der Marktgemeinde Wartberg auf die Dächer haben PV-Anlagen. Wir haben über 340 kW Peak auf unseren Dächern. Wir produzieren über 340.000 Kilowatt Strom und produzieren den doppelten Menge an Strom, den die Marktgemeinde Wartberg benötigt. Und jetzt ist die Herausforderung, den Strom auch praktisch nur stärker zu nutzen, auch in der Nacht zu nutzen. Somit wurden jetzt angeschafft Stromspeicher. Sämtliche Gebäude werden jetzt im Herbst mit Stromspeicher ausgestattet, damit wir natürlich auch den Strom in der Nacht noch nutzen können. Und wir gehen davon aus, dass wir ca. 80% dann komplett selber erzeugen, Strom produzieren, speichern und dann wieder abgeben. Und noch somit auch den Effekt haben, dass wir auch blackout-sicher sind, weil wir damit die Stromspeicher bei einem Stromausfall auch produzieren könnten, Strom produzieren könnten. Und es ist sehr spannend, das Thema hier zu bearbeiten.
Und ihr habt ja eine Energiestrategie entwickelt und die ist überarbeitet worden. Wie maßgeblich ist die? Wie unterstützt euch die Energiestrategie bei euren Vorhaben?
Ja, die Energiestrategie ist mir ganz besonders wichtig, dass man mal weiß, wie viel Energie verbraucht die Marktgemeinde Wartberg. Also wir brauchen 90 Millionen Kilowatt Energie insgesamt. Das teilt sich auf so circa ein Drittel Strom, vielleicht praktisch 40% dann noch alles, was Wärme ist. Der Rest ist dann Treibstoff. Und aufgrund dieser Energiestrategie wurde mal Gesamt-Wartberg betrachtet, zu sagen, okay, was müssen wir machen, dass die gesamte Energie grün wird. Jetzt haben wir circa einen Anteil von 39% erneuerbare Energie im Gesamt-Wartberg.
Und ihr habt ja im Februar diesen Jahres eine regionale erneuerbare Energiegemeinschaft gegründet. Ich nehme mal an, es rechnet sich wirtschaftlich. Aber welchen Mehrwert gibt es für eine Gemeinde darüber hinaus, das zu machen?
Ja, die Energiegemeinschaft ist eine ganz tolle Gemeinschaft. Der Ortsbahnobmann Gebisuber Konrad ist dort der Obmann, hat ein Team mit Vorstandteam mit 8 Personen, die da ganz fieberhaft in dieser Energiegemeinschaft arbeiten. Wir sind auch natürlich Mitglied dieser Gemeinschaft, sind auch als Bürgermeister im Vorstand vertreten. Und das oberste Ziel dieser Gemeinschaft ist, regional den Strom auszutauschen. Das heißt, wir hängen an Umspannwerk Grenzmünster und alle, die im Umspannwerk Grenzmünster hängen, können dann kostengünstiger durch Einsparungen über Netztarife den Strom hier auch intern verkaufen. Wir arbeiten jetzt in der Energiegemeinschaft mit der Firma SoStrom zusammen. Das ist unser Partner und da sehen wir schon, dass sehr rege Strom ausgetauscht wird. Es sind bereits über 150 Mitglieder in der Energiegemeinschaft. Und dort sind alleine 2 Megawatt bereits auch KW Peak praktisch dort wird produziert in dieser Gemeinschaft. Und zugleich wird der Strom intern ausgetauscht. Das heißt, dass wir regional oder Wartberg intern den Strom austauschen können, dass das ganz klar und deutlich abgerechnet wird. So ein Beispiel Marktgemeinde Wartberg, Schule haben wir über 200 kW Peak, ein Teil braucht die Schule, ein Teil geht in die Gemeinschaft, wird dort abgerechnet und ein Teil geht zur ÖMAG. Und ich muss sagen, das sind sehr gute Sachen und da kann auch der Bürger seinen Beitrag leisten, kann auch günstig Strom kaufen und kann sagen, jawohl, ich unterstütze die regionale Energieversorgung.
Da sind auch die Stichwörter regionale Kreisläufe und auch mitzubestimmen eigentlich. Also das ist ja demokratisches Vorgehen, soweit ich das richtig verstanden habe.
Das ist regionale Kreisläufe zu unterstützen, ist ein sehr demokratisches Vorgehen. Und es gibt natürlich auch wieder Hausbesitzer, die haben nicht die Möglichkeit, dass sie selber PV aufgetan aufs Dach oder sie sind kein Besitzer von einem Haus und die können auch ihren Beitrag leisten, weil sie einfach einen grünen Strom kaufen. Und das ist ja der Punkt, Wenn der Bürger sagt, jawohl, ich gehe jetzt in eine Energiegemeinschaft, ein Teil des Strombedarfs kann er über die Energiegemeinschaft beziehen, alles natürlich nicht. Wir haben in der Energiegemeinschaft, sind jetzt auch Mitglieder, ein Stromproduzent, der ein Kleinwasserkraftwerk hat. Da wird das meiste abgenommen, weil ja in der Nacht natürlich der auch Strom produziert und die PV-Dächer in der Nacht nicht Strom produzieren und das auch sehr gut angenommen wird. Mittlerweile wird auch der Rheinhalteverband Oberes-Greimstal ist auch bereits Mitglied und wird auch hier mit einem Motoren oder auch mit einem Speicher auch hier Strom liefern, weil die haben auch eine große Anlage. Und ein großes Thema ist in der Energiegemeinschaft auch zu versuchen, dass auch dort Stromspeicher installiert werden, dass eventuell auch dann über Stromspeicher in der Nacht auch dann Strom verkauft werden kann.
Und was oder wen hat es für ein gutes Gelingen dieser ganzen Projekte gebraucht? Also Stichwort Erfolgsfaktoren. Was braucht es da, dass das erfolgreich ist?
Erfolgsfaktoren sind, du brauchst einmal Begeisterung, da man sagt, jawohl, wir wollen diesen Weg gehen, der Energieneutralität, der Klimaneutralität. Das war bei mir ein Vorteil, weil der Vortrag, den ich bereits erwähnt habe, Professor Wohlmeier in den 80er Jahren, hat sich bei mir eingeprägt. Der hat sich so eingeprägt, dass er sagt, Millionen von Jahren gibt es auf der Welt und da waren dort 100 oder 200 Jahre Erdöltürme, dann werden sie wieder verschwinden. Und das war für mich immer der Punkt, dass wir gerade in diesem Jahrzehnt oder Jahrhundert leben, wo halt dieser Umstieg stattfindet und dass man schon auch die Bürger mitnehmen muss bei diesem Bereich. Es hat natürlich dann auch gewisse, wie soll man sagen, Strompreisverwerfungen dazu gesorgt, dass viele gesagt haben, naja, wenn der Strom so teurer wird, dann schaue ich, dass ich selber was produziere. Das hat sich wieder alles abgeflacht, der Strom wird wieder billiger, die PV-Anlagen werden billiger, der Stromspeicher wird billiger und eigentlich brauchst du wiederum eine Begeisterung, dass ich sage, jawohl, ich tue da mit und will einen Beitrag für das leisten. Und zugleich habe ich auch in meinem Umfeld gute Leute, gerade der Ortsbahnobmann Gebis Oberkonrad und auch andere, sind von diesem Thema sehr überzeugt. Und gemeinsam hat man hier diesen Wahlberg auf die Wege gestellt und da sind wir sicher guter Dinge, dass wir hier führend sind und dass wir auch meinungsbildend sind für die ganze Region.
Und was möchtest du anderen BürgermeisterInnen mitgeben, die sich dem Thema widmen wollen, aber noch nicht richtig wissen, wie sie es angängern? Was möchtest du da denen noch mitgeben?
Dem möchte ich mal mitgeben, auf der einen Seite beschäftigen sie sich selber als Bürgermeister intensiv damit, dass sie sagen, jawohl, wie viel Energieverbrauch habe ich, wo stehe ich, oder er hat in seiner Gemeinde Personen, die sich mit dem Thema stark beschäftigen. Man muss sich damit auseinandersetzen und muss einfach sagen, wenn Oberösterreich klimaneutral werden will 2040, wenn Europa klimaneutral werden will 2050, was muss eine Gemeinde machen? Und diese Aufgabe muss er sich stellen. Er braucht einmal den gesamten Energieverbrauch von einer Gemeinde. Es gibt halt genug Unterlagen, es gibt halt genug Möglichkeiten, hier unterstützend zu wirken. Und ich glaube, wenn er hier gute Partner hat und es gibt da halt euch diese ganzen Gemeinschaften und Energie dran für Klappenvorland, wenn ich halt schaue, der Herr Schützenhöfer, der Lukas hat uns wesentlich unterstützt. Gell? Und die muss ich sagen, das ist wirklich eine gute Sache, was da von Lied auch unterstützen kommt. Was auch hier für die ganzen Klimasachen kommt, das ist ganz besonders wichtig.
Das war eine neue Ausgabe von Zukunft hören. Zukunft hören ist ein Kooperationsprojekt des Freien Radios Salzkammergut mit der Oberösterreichischen Zukunftsakademie, dem Regionalmanagement Oberösterreich und Agenda Zukunft. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um nachhaltige Zukunftsvisionen. Und diesmal haben wir darüber gesprochen, wie lokale und regionale Energiegemeinschaften die Energiewende voranbringen können. Wer neugierig geworden ist, findet Informationen beispielsweise auf der bundesweiten Plattform der Energiegemeinschaften beim Oberösterreichischen Energiesparverband oder auch bei den Klima- und Energiemodellregionen in Oberösterreich. Links und Kontakte gibt es wie immer in den Shownotes bzw. in der Sendebeschreibung auf freiesradio.at. Und wir hören uns wieder in Zukunft.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen. Zukunft hören.